Ja, wir sprechen in allen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir sprechen noch zurzeit etwas über die Konferenz. Wir arbeiten das auf, was uns besonders wichtig ist und berührt hat. Und ich denke, es war auch wirklich eine gute Zeit. Schon allein diese Überschrift, der Geist ist es. Ja. Es geschieht durch den Geist. Und wir sind jetzt schon ziemlich am Ende, das ist so ein bisschen schon am Ende der Konferenz. Und was wir letztes Mal gesprochen haben, das wollte ich in einem Punkt, der hat mich sehr berührt, deswegen wollte ich den kurz noch wiederholen. Da hat der Bruder mitgeteilt, da ging es um die Bewegung des Geistes. Und das fand ich sehr stark, dass alle Worte, die man für den Geist verwendet, Worte sind, die eine Bewegung beinhalten. Das Wort Geist, nämlich im Griechischen, heißt eigentlich Luft. Ja, so Luft oder Atem. Und das Kennzeichen des Atems ist halt, er ist in Bewegung. Ja. Und das Kennzeichen der Luft, die ist auch in Bewegung. Wenn Luft steht nicht still, die ist immer unterwegs. Ja. Die kannst nur, Luft bleibt nur still, wenn du sie einfängst. Wenn du sie in Glaskolben machst oder irgendwie. Aber wenn du es nicht machst, dann bewegt die sich. Und auch das Wort Rucha, was eben im Alten Bund verwendet wird, das hat genau auch so eine Bedeutung des Sich-Bewegens. Und das war wirklich stark, der Geist will sich bewegen. Ja, das Kennzeichen des Lebens ist immer Bewegung. Man erkennt den Toten daran, dass keine Bewegung mehr da ist. Er atmet nicht mehr, er bewegt sich nicht mehr, er spricht nicht mehr, er hört nicht mehr. Das ist eigentlich das Kennzeichen des Todes. Aber das Kennzeichen des Lebens ist Sprechen, Bewegen, Atmen. Und das möchte der Herr. Das möchte der Herr in uns allen gewinnen. Er will sich bewegen. Er will sich in uns bewegen und er will sich durch uns bewegen. Er will sich im Persönlichen bewegen, im Geist, und er will auch in der Gemeinschaft sich bewegen. Und das schätze ich auch sehr immer wieder in der Gemeinde, dass der Geist Raum hat, sich durch uns alle auszudrücken. Wenn ich auch jetzt hier ein kleines Wort gebe, aber am Ende kommt es nicht auf mich drauf an, sondern auf uns alle. Wenn wir am Freitag Versammlung haben, da genieße ich immer sehr, wir betrachten zusammen ein Wort und der Geist spricht. Mal durch den einen, mal durch den anderen und am Schluss sind wir alle gesättigt, erfrischt und irgendwie auch berührt und ausgerichtet. Was ich heute ein bisschen reden will, ist der Geist ist einerseits Bewegung, das heißt sogar, er wird verglichen wie mit dem Wind, ja, und du weißt nicht, wo der Wind hinweht, und man könnte ja denken, der Geist ist ziellos, aber das ist er ganz und gar nicht. Gott ist nicht ziellos. Wir haben jetzt hier auch Verse gelesen, die zeigen, der Geist zielt auf was ab, ja. Wenn man die Bibel liest, da gibt es viele Themen, die vielleicht interessant sein können. Wir kennen sie alle. Es ist wichtig, das Evangelium zu predigen. Ich habe mir einfach mal zwei Punkte gebracht. Sehr wichtig, das Evangelium zu predigen. Und es gibt sicher auch einige, die das als ihr Hauptziel nehmen. Ja, wir haben in Aalen gibt es eine Geschwister, die nennt sich BMG. Biblische Mission, biblische Missionsgemeinde, das heißt, du siehst am Namen schon, sie sind sehr ausgerichtet auf Mission. Das ist sicher wichtig. Es gibt Gruppen, die haben viel mit Heilung zu tun, ja, das ist auch sehr wichtig. Wenn ich krank bin, dann sehne ich mich so nach Heilung. Da reicht schon der kleinste Schnupfen, dann bin ich schon platt und denke, oh, hoffentlich werde ich bald wieder gesund. Aber das sind keine Themen, die in der Bibel Hauptthemen sind. Sie sind wichtig für jeden persönlich, aber was ist wichtig? Auf was zielt der Geist? Und wenn ihr jetzt mal die Verse anschaut, die ich jetzt ausgesucht habe, auf was hat er hier gezielt? Ich habe mir hier fett zwei Worte hauptsächlich ausgedruckt, und das eine war in Römer 14. Das sagt es in Vers 19, was zum Frieden dient und zum Aufbau untereinander. Der Geist zielt auf, sein Ziel ist Aufbau. Es gibt viele Glieder, Aber was nützen viele Glieder, wenn sie nicht miteinander verbunden sind? Ja, also wenn ich jetzt hier vor euch stehen würde, oder nicht stehen, sondern da wäre, und es wären alle Glieder da, aber sie wären nicht verbunden, das wäre nicht sehr freundlich, oder nicht sehr schön, ja. Das wäre unangenehm, da würdet ihr gar nicht mich begegnen wollen, ich auch nicht. Weil ich bin nur einfach angenehm, wenn alles da ist und alles funktioniert. Das heißt, der Leib, er muss aufgebaut werden. Für Gott ist es grausam, wenn er viele Glieder hat, wenn er viele Steine hat, die nicht aufgebaut sind. Gell? Zu Petrus, Petrus sagt, 5, werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Hause. Gell? Wir haben, jeder von uns wohnt in einem Haus. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und alles ist da, aber nur Stein, nicht Stein auf Stein, sondern auf einem großen Haufen. Kann halt nicht wohnen, da kann eine Eidechse wohnen, aber wir nicht, ja. Das heißt, das Haus muss aufgebaut werden. Und das ist tatsächlich ein Hauptthema. Und Hauptthemen sind wichtig, weil es Hauptthemen sind. Das heißt, es ist wichtig, sich darauf auch auszurichten. Und jetzt kommt gleich ein Wort an die jungen Leute. Wenn man, so wie wir, Gemeinschaft hat in der Gemeinde, dann hört man oft das Wort Aufbau. Man hört oft das Wort, der Herr will die Gemeinde. Und manchmal geht es mir so, also früher ging es mir so, da habe ich manchmal gedacht, ist es nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Geht es ja auch mal so, oder? Oder ist es schon mal so gegangen, dass man denkt, die übertreiben. Immer haben sie es vom Aufbau, immer reden sie vom Geist, immer reden sie so bestimmte Themen. Sind wir nicht übertrieben, Christa, was meinst du? Manchmal, oder? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es echt schon gedacht. Es gab Zeiten, da habe ich gedacht, also es ist doch ein Steckenpferd von uns. Habe ich wirklich gedacht. Aber mit den Jahren, muss ich sagen, revidiere ich das. Weil es ist das Ziel Gottes. Und weil es das Ziel Gottes ist, ist der Feind immer dagegen. Der beschäftigt uns mit allem. Wir können uns treffen zum Angeln. Wir können es am Bootle fahren. Wir können von mir aus auch hier, sagen wir, Wein trinken. Da hat der Feind gar nichts dagegen. Weil was ihm nicht gefällt, ist der Aufbau. Was ihm nicht gefällt, ist ein funktionierender Leib, wo der Geist fließen kann. Weil durch ihn, durch den neuen Menschen, wird der Feind zunichte gemacht. Der Herr sucht den Aufbau, er braucht den Aufbau. Er will sein Reich aufrichten und er braucht Leute, die wie Jakob zu Israel werden. Er kann nicht mit Jakob das Reich einnehmen, er braucht Israel. Und deswegen ist der Feind absolut dagegen. Und er wird uns immer beschäftigen und er wird uns immer hindern und er wird immer gute Argumente haben, warum das übertrieben ist. Aber der Herr sagt nicht umsonst zu Petrus, nachdem er ihm offenbart hat oder ihn gefragt hat, wer bin ich? Dann sagt er, ja, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er, und ich sage dir auch, du bist ein Stein. Ja, und er wird seine Gemeinde bauen, sagt er. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist wirklich wichtig. Es ist natürlich so, was ich jetzt hier gesagt habe, nützt euch erstmal gar nichts. Weil es muss der Herr euch zeigen. Was nützt es, wenn ich es rede? Gar nichts. Du glaubst sowieso nichts als Mensch. Ich glaube nichts, wenn der Herr mir es nicht zeigt. Im ersten Moment könnt ihr mich beeindrucken, aber es hält nicht lange. Wirklich verstehen und danach auch sich ausrichten im Leben, das ist nur, wenn du es auch wirklich gesehen hast. Und deswegen ist auch wichtig, nicht nur ein Wort zu hören, sondern damit auch zum Herrn zu kommen. Herr, zeig mir das. Zeig mir das zum Beispiel in diesen Versen, das steht ja hier schon drin. Aber es zu lesen ist eines und der Herr darin zu berühren ist was anderes. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ihr kennt, denke ich, alle die Geschichte von Jakob. Er flieht vom Esau und er übernachtet an einer Stelle und da zeigt ihm Gott was Wunderbares. Ihr kennt die Situation, ja? Er zeigt ihm eine Leiter, die vom Himmel runtergeht und er kommt zum Schluss, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Er kriegt schon das Haus Gottes gesehen, ja? Er sieht, oh, hier, Gott hat was vor. Den Ort nennt er dann anschließend auch Bethel, das heißt Haus Gottes. Okay, das hat Jakob gesehen. Was denkt ihr, wie lange ging es, bis die Stiftshütte, die Hütte Gottes bei den Menschen, bis die da mal gebaut war? Wie viele Jahre sind vergangen? Habt ihr eine Idee, wie viele Jahre? Ha? 40, nicht schlecht, aber zu wenig. Ich habe so grob überschlagen. Mehr als 400 Jahre, also etwa 450 Jahre. Weil das ganze Volk musste ja noch nach Ägypten und war 400 so und so viele Jahre in Ägypten. Genau, wie du jetzt sagen können, aber...
Nee, ich habe nicht
gewusst. Ach so. Also über 400 Jahre, bis sie überhaupt die Stiftshütte angefangen haben zu bauen. Und dann hatten sie die Stiftshütte in der Wüste, lobt den Herrn. Ist aber noch kein Haus, ist eben erst ein Zelt, ja. Und wie lange ging es dann von der Stiftshütte bis zum Haus, Eva? Lang. Sehr gut. Sie hat es erkannt, es ging lang. Weiß es jemand, wie lang? Ich habe es ja nachgeschaut, also ich hätte es auch nicht gewusst. Da wusste schon auch lang. Lang wusste ich auch, aber nicht wie lang. Ja, noch, ja, über 500 Jahre. Nach dem, was wir halt gestern so in dem Buch da gesehen haben. Die haben sogar geschrieben, rund 550. Wenn man das zusammenzählt, bin ich auf eine Zahl gekommen, fast 1000 Jahre von Jakobs Traum bis zum Haus, das Salomo gebaut hat. Weißt du, das zeigt was. War es im Sinne des Herrn, das Haus? Hat Gott es vorgehabt? Wollte er ein Haus? Wollte er doch. Ist sein Ziel. Und doch, er baut es nicht in einem Jahr. Er baut es, wenn die Zeit reif ist, wenn die richtigen Leute dabei sind. Er baut es nur mit denen, die auch mitbauen. Es musste ein David kommen, der das gesehen hat, sagt, ich habe einen Ballast und du lebst im Zelt. Es müssen Menschen sein, die sich für Gott interessieren, die sich ein Herz haben, die sagen, wie kann ich auf mich nur schauen, ich muss doch auch auf Gott schauen. Und der Herr sucht solche und die sucht er immer. Die braucht er in jedem Zeitalter. Die braucht er auch heute. Solche, die mitbauen. Und diese große Zahl hat mir auch was gezeigt, nämlich, dass Gott Zeit hat. Also, er lässt sich nicht drängen. Ja, weißt du, wenn ich jetzt anfange, ein Haus baue, ich hätte ein Problem mit der Zeit. Ich muss gucken, dass ich fertig wird. Nützt wenig, wenn ich mit 95 fertig bin und sage, jetzt habe ich mein Haus. Das baust du in der Regel, wenn du jung bist. Aber der Herr hat Zeit. Er möchte nicht, dass er nicht möchte, dass es soll, er möchte es nicht, dass er jetzt sagt, ach egal, ob es jetzt nur mal 10.000 Jahre geht, nein. Aber er erwartet, wenn eben nicht Leute da sind, die mitarbeiten. Er möchte schon früher, also er will ja heiraten, er will eine Braut, ja, also er will jetzt nicht sagen, ich warte noch unnötig. Der Herr möchte bald heiraten, aber er erwartet, dass wir mitarbeiten. Das hat mich eigentlich berührt. Und dann ist es auch so, dass er auch nicht ihm egal ist, wie die ganze Geschichte gebaut wird. Wir haben das in der Konferenz gehört und deswegen kann ich das nur kurz ansprechen. Er sagt, es soll durch meinen Geist geschehen.
Amen.
Egal wie eifrig wir sind, egal wie wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, Gott will, ich schaffe das jetzt, was in 1000 Jahren früher nicht zustande gekommen ist, der Herr ist schon vor fast 2000 Jahren auferstanden. Das schaffen wir jetzt in 5 Jahren. Da gibt es Geschwister, die denken das. Ja, in 5 Jahren, wir schaffen es jetzt. Wir haben die Top-Methode. Mit der kommen wir ans Ziel. Nein, hier steht, es soll durch meinen Geist geschehen. Es geht nur durch den Geist. Und wir müssen mit dem Geist zusammenarbeiten. Wir müssen den Herrn suchen. Herr, was machst du? Was willst du? Wie bewegst du dich? Ja? Aber dieses Suchen ist wichtig. Wir haben auch vor nicht so langer Zeit haben wir die Hanna angeschaut. Wer kennt die Hanna in 1. Samuel? Diese Hanna hatte ein echtes Problem, nämlich sie war kinderlos. Und sie wollte so gerne einen Sohn, weil sie hatte auch noch das Pech, dass sie ihr Mann war nicht nur mit ihr verheiratet, er hat noch eine Frau gehabt und die hat ein Kind nach dem anderen bekommen und sie hatte keins. Und die hat nichts Besseres gewusst, jedes Mal, wenn sie nach Jerusalem gingen, um dort anzubeten, ihr das irgendwie so zu zeigen, dass sie jetzt Kinder hat und sie nicht, dass die Hannah ganz verzweifelt war. Und sie hat was Wunderbares gemacht. Sie hat dem Herrn ein Gelübde gemacht. Sie hat gesagt, Herr, ich gebe dir ein Kind. Dieses, wenn du mir ein Kind gibst, ich gebe es dir gleich zurück. Dann hast du was und ich habe auch was. Ich habe einen Sohn und ich brauche mich nicht mehr verstecken. Und du hast auch was, weil es ist ja so katastrophal da in Jerusalem zu der Zeit. Und der Herr ist voll drauf eingegangen. Er war glücklich, hat den Samuel genommen, konnte den Samuel sehr gut brauchen und der Samuel war wirklich ein Segen. Und die Hannah hat dann auch noch anschließend nochmal 3 oder 4 Söhne bekommen. Eine Win-Win-Situation, wunderbar. Wenn wir mit dem Herrn zusammenarbeiten, wir sind Gewinner. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Und der Herr gewinnt auch, weil wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, er kann weiter vorangehen. Und da sind wir jetzt bei meinem nächsten Punkt. In unserem Leben ist es wichtig, dass wir Entscheidungen treffen. Ja, wir müssen nicht nur entscheiden, was wir studieren, wir müssen nicht nur oder Ausbildung machen, wir müssen uns nicht nur entscheiden, wen wir heiraten, was sehr wichtig ist, aber wir müssen uns auch entscheiden, gehen wir den Weg mit Gott oder gehen wir ihn nicht? Wollen wir das Werk Gottes voranbringen? Wollen wir den Aufbau fördern oder wollen wir uns um uns selber drehen? Das ist eine wichtige Entscheidung. Und diese Entscheidung hat viel Auswirkung. Und als Bild dafür möchte ich ein ganz ungewöhnliches Bild vielleicht nennen, weil ich denke, man kann damit sehr viel zeigen. Nämlich, das ist der Daniel. Daniel, wo bin ich denn eigentlich? Hier bin ich. Und zwar, wenn man die Verse liest, Daniel 1, können wir vielleicht die Verse 5 bis 8 lesen. Also Daniel Kapitel 1, 5 bis 8. Kapitel 1, 5 bis 8, ja genau.
Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Und der oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Mishael Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse.
Amen. Ja, was, denke ich, uns allen beeindruckt, Daniel macht und seine Freunde, sie machen eine Entscheidung. Sie entscheiden sich, sie möchten sich nicht unrein machen. Sie möchten nicht unter diesen Einfluss von diesem König kommen. Sie sind, ohne dass sie es wollten, nicht freiwillig, sondern unfreiwillig, sind sie jetzt an dieser Stelle, an diesem Ort. Und sie sind sich bewusst, sie sind nicht einfach nur dort, dass sie dort sind, sondern der König von Babel, der hat was mit ihnen vor. Und sie treffen eine Entscheidung. Ihre Entscheidung ist, sie wollen sich nicht unrein machen. Und das ist die eine Seite. Sie machen eine Entscheidung, sie wollen sich nicht unrein machen. Diese Entscheidung hat Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, sie dürfen nicht von den leckeren Dingen, die es da so gibt, essen. Ja? Der König ist ja, der lässt sich da nicht lumpen, der gibt denen da Speise von der Tafelkost des Königs. Also das war sicher ganz was anderes, was wir heute kriegen. Viel edler und viel besser und dann auch noch Wein. Und zwar nicht nur irgendein Wein, sondern den Wein, den auch der König trank. Das heißt, sie haben auf einiges verzichtet. Sie haben einiges nicht in Anspruch genommen, sondern wir wissen ja, sie möchten dann nur Wasser trinken und Gemüse essen. Das heißt, es hat eine Konsequenz. Sich zu entscheiden hat immer Konsequenzen. Und sie waren dadurch benachteiligt. Zum einen persönlich. Die anderen haben ja von dem Wein getrunken, haben sich gefreut am Wein, haben doch vielleicht auch ab und zu mal sich sehr gefreut, wenn sie ein bisschen mehr getrunken haben, dann gute Speise gegessen und so weiter. Und ich habe mir auch überlegt, wie haben die anderen reagiert? Also da gibt es jetzt eine Schar von jungen Leuten, ihr seid ja auch zum Teil jung. Ich rede dich an, weil du die Jüngste bist hier. Du bist jung und alle essen da schöne, tolle Speise. Du sitzt daneben mit einer Gurke und einem Glas Wasser. Was meinst du, wie wirkt das auf die anderen?
Abschrecken.
Ja, okay, einerseits sicher abschrecken, genau. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, der Herr hat mir so zu mir gesprochen durch diese Stelle. Manchmal komme ich mir vor, auch wenn wir im Gemeindeleben eine Ausrichtung haben, wir wollen mit dem Herrn vorangehen, wir wollen die Gemeinde bauen, so erscheinen wir manchmal auch für das Christentum. Abschreckend. Was? Ihr habt das nicht, ihr habt das nicht, ihr habt das nicht. Ja, was habt ihr denn überhaupt? Was ist denn da so toll an euch? Was war denn so toll an Daniel und seinen Freunden? Toll war ihre Ausrichtung. Ihre Hingabe. Für Gott war das super. Für die Umgebung war es dumm. Dumm. Wie kannst du auf die tolle Kost des Königs verzichten? Also ich meine, du brauchst dich ja nicht betrinken. Aber so ein guter Wein, mal ein Gläschen Wein, was ist da dagegen? Man hat ja in Israel auch Wein getrunken, oder? Die haben doch in Israel auch Wein getrunken. Aber Daniel wusste, alles oder nichts, halt dich rein. Wenn du nur einen Schritt in diese Richtung gehst, du bist ganz schnell gefangen. Und das heißt, auf der einen Seite haben sie sicher gedacht, du bist dumm. Wenn wir so sind, manche denken wirklich von uns, naja, sind dumm. Ihr habt ja nichts zu bieten. Das ist die eine Seite. Es gibt noch eine andere Seite. Indem sie sich jetzt diese Richtung, diese Ausrichtung hatten, waren sie auch etwas wie ein Fingerzeig gegenüber den anderen. Weißt? Die einen haben gesagt, wir wollen nicht essen. Warum? Weil wir wollen uns reinhalten. Das heißt im Klartext, alle die, die gegessen haben, haben sich nicht reingehalten. Haben nicht diese Ausrichtung gehabt. Es war ihnen eigentlich Wurst. Es war ihnen egal. Im Grunde genommen, sie wollten, wie auch immer es ihre Ausrichtung war, aber allein durchs Nicht-Essen haben sie manche angeklagt. Haben sich manche angeklagt fühlt. Und so geht es uns auch. Wir machen zurzeit einen Büchertisch in, naja, mehr unregelmäßig als regelmäßig. Man muss das ja beantragen bei der Stadtverwaltung und kriegt halt ein paar Termine. Und es gibt schon auch Christen, die sich angeklagt fühlen durch unsere Art, wie wir ausgerichtet sind. Da kam einer zu mir und hat gesagt, ja, da gibt es doch die Ahlener Christen. Warum geht er da nicht rein? Dann sage ich, tut mir leid, kann ich nicht, was die machen, ist nicht rein. Das Wort sagt es. Also ich sage nicht, sie sind nicht rein, weil ich jetzt, das ist jetzt meine persönliche Meinung oder beziehungsweise Empfindung, sondern ich kann das auch im Wort belegen. Ich sage, guck mal, da sind die Katholiken bei euch dabei, die Götzenanbeter. Und ihr macht mit ihnen eine gemeinsame Sache. Damit bin ich ein Anstoß. So wie Daniel ein Anstoß war. Ich esse kein Fleisch. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht Kamel ist. Oder Pferd oder sonst irgendwas. Ein unreines Tier. Und egal wie es geschlachtet ist, weiß ich auch noch nicht. Da ist das ganze Blut noch dran. Ja? Damit tust du Anstoß erregen, obwohl du es gar nicht willst. Daniels Haltung war nicht Anstoß zu erregen. Meine Haltung ist auch nicht Anstoß zu erregen. Ich gehe nicht in die Stadt, um Büchertisch zu machen, um andere Christen Anstoß zu erregen. Aber ich will treu sein. Ich will diesen Weg gehen. Weil nur dann komme ich auch ans Ziel. Ich kann keine Kompromisse machen. Ich kann nicht sagen, okay, die beten zwar die Götzen an, aber sie sind ja Liebeleid. Sie meinen es doch gut. Eigentlich sind es ja nur das Bodevolk, die, wo zu mir kommen. Und die sind eigentlich in Ordnung. Die Schlimmen, die kommen ja nicht zu uns. Mit denen haben wir nichts zu tun. So kann man immer argumentieren. Aber Gott sieht es anders. Gott sagt, er hat das, was Daniel gemacht hat und seine Freunde, er hat es absolut gesegnet. Du siehst, es gab niemanden, der so klug war wie sie. Es gab niemanden, der so gesund war wie sie. Es war niemand, der mit ihnen überhaupt wie heißt es so schön, wie viel Mal waren sie klüger? Ellen, weißt du, wie viel Mal? Was schätzt du? Einmal? Zweimal? Schau mal, der Dealer macht die Spitze. Oder will halt was. 10 Mal! Sie wurden empfunden, gefunden, nicht empfunden. Der Nebukadnezar oder die sie geprüft haben, hat nachher gesagt, ha, die sind ja 10 Mal klüger als die anderen. Die eine haben nur Gemüse gegessen, haben sich auf den Herrn ausgerichtet und waren 10 Mal klüger. Ja, lobt den Herrn, oder? Also, ich wollte das einfach nur als Bild euch mal zu zeigen, wie allein schon klar zu sein, führt schon zu Problemen. Ich hatte mal ein guter Bekannter von mir, aber auch gläubig. Und weil er gläubig war, er hat bei der Bahn gearbeitet damals. Und da war es gang und gäbe, du hast 40 Stunden gearbeitet und hast 60 aufgeschrieben. Damit war das Einkommen natürlich nicht schlecht. Ja? Du hast einfach immer mehr aufgeschrieben, ist ja kein Problem. Der Staat hat es ja zahlt. Die Bahn ging es ja gut damals. Und jetzt wurde er gläubig. Und was hat er jetzt gesagt? Naja, jetzt bin ich gläubig, eigentlich kann ich jetzt 60 Stunden aufschreiben, wenn ich noch 40 schaffe. Und ich habe gesagt, ich schreibe jetzt nur noch 40 auf. Was war das Ergebnis? Stress. Niemand wollte mehr mit ihm arbeiten. Der hat immer einen Kumpel braucht, weil der war so Elektriker und das hast du auch alleine gemacht. Du hast mindestens 1-2 Leute gebraucht. Dann hat er in seinem Hilfsstil, ich habe 40 Stunden gearbeitet, der Nachbar hat draufgeschrieben, ich habe 60 Stunden gearbeitet. Er hat nichts gemacht. Er hat nur einfach das gemacht, was er gemacht hat. Und er war damit ein kolossaler Anstoß. Weil er hat die anderen bloßgestellt. Er hat die Lüge der anderen damit bloßgestellt. Und so sehe ich den Daniel auch. Er war treu und hat damit Probleme hervorgebracht durch seine Treue. Und wenn wir treu sind, ich garantiere euch, es geht uns genauso. Je klarer du sprichst, je klarer du den Weg mit dem Herrn gehst, du wirst Anstoß erregen, obwohl du gar nichts gemacht hast. Dann sagt man zu dir, ah, du bist besser wie die anderen. War Daniel besser? Er war nicht besser. Er war nur ausgerichtet auf den Herrn. Weißt du, das ist ein Unterschied. Er war zwar am Schluss klüger, klar, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, er war einfach nur dem Herrn treu. Es geht nicht darum, wenn wir dem Herrn treu sind, dass wir dann 10-mal klüger werden oder was weiß ich, sondern es geht darum, treu zu sein. Weil wenn du treu bist, kann der Herr auch treu sein. Weil der Herr ist immer treu. Der Herr ist auch nicht immer treu. Entschuldigung, der Herr ist immer treu. Aber wenn wir nicht treu sind, dann wird er, obwohl er treu ist, in mancher Hinsicht doch nicht so mit uns vorangehen können, wie er will. Das wollte ich euch nur mal, das fand ich irgendwie beeindruckend. Das hat scheinbar nichts damit zu tun. Aber als ich mir die Geschichte, irgendwie hat der Herr mir die gezeigt und gesagt, guck mal, du musst nur treu sein und du wirst einen Haufen Probleme kriegen. Du musst nur ehrlich sein und schon gibt es einen Haufen Probleme. Sei mal ehrlich im Beruf, bei deinem Chef und bei allem. Du hast einen Haufen Probleme. Du musst gar nichts machen, nur ehrlich sein. Dabei hast du eigentlich im Grunde genommen willst gar niemandem was Böses. Aber indem wir treu sind, gibt es schon Probleme. Aber, und damit bin ich bei dem Punkt zu Ende, es lohnt sich. Es lohnt sich, eine Entscheidung zu treffen. Es lohnt sich, die Entscheidung zu treffen für Gottes Werk. Amen. Weil Gott braucht Arbeiter und Gott sucht Arbeiter. Und dann bin ich auch schon am letzten Punkt. Ich habe nämlich auch noch Epheser 4, habe ich auch noch aufgeschlagen. Da heißt nämlich Epheser 4, das sind ja bekannte Verse, aber sie sind so zentral und wichtig. Epheser 4, die Verse 11, 12 und 15 und 16. Und da heißt, ich lese vor, und er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Der Herr hat viel gegeben. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Prophet. Und andere sagen, ich bin ein guter Evangelist. Und dann gibt es vielleicht auch ganz tolle Lehrer. Das gibt es wirklich. Aber für was sind die gegeben? Damit sie sich auf die Schulter klopfen, damit sie sagen können, ich bin der neue und der beste Prophet von allen. Und Vers 12 heißt, damit die Heiligen zubereitet werden. Zum Dienst, zum was? Zum Werk des Dienstes. Wenn du einen Dienst siehst, einer, der sich Diener nennt oder ein Dienst, und er hat dieses Ziel nicht, zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Dann kannst du ihm gleich sagen, du hast nicht den richtigen Dienst. Du hast nicht den Dienst. Und wenn du ihn sogar hast, dann willst du nichts, weil das Ziel ist das hier. Du hast ihn bekommen von Gott zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Das ist wirklich wunderbar, wenn der Herr euch ein Wort oder mir ein Wort gibt. Es soll nicht sein, dass wir das erzählen, weil wir jetzt da gut dastehen wollen, ja, weil wir jetzt was Besonderes zum Ausdruck bringen wollen, sondern es soll dazu dienen, den Aufbau zu fördern, die Gemeinde voranzubringen. Und deswegen dann in 15 und 16, und das sind die letzten zwei Verse, lasst uns aber die Wahrheit festhalten in der Liebe und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist. Aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Verreichung. Okay? Ist wirklich, ich genieße es so, der Herr baut anders, wie wir es uns im Natürlichen vorstellen. Nicht durch den Superdienst, nicht durch die Superleute, sondern durch die vielen Glieder, die da reichen gehen. Genau. Lob den Herrn.